Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Habt ihr ein tolles Schmuddelwetter hier in Hamburg? Aber da sind wir ja nicht von abhängig, ne? Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in die Vereinigten Staaten fuhr, mit meiner Frau flog. Großes Abenteuer 1984 vom Flughafen in Amsterdam, Schiphol. Hatten keine Ahnung, wie das alles so geht. Und plötzlich stand da eine ehemalige Rehabilitantin vor uns, eine Frau, die 10 Jahre auf Heroin war. Zufällig kam die da rein und wir trafen uns dort und sie sagte, wo geht ihr hin? Ja, wir gehen nach Dallas. Und wo gehst du hin? Ja, ich gehe auf Hawaii, ich besuche da eine Schule von Jugend mit einer Mission. Und dachte ich, wow, es geht weiter mit ihr. 10 Jahre war sie auf Heroin. Und die wurde mit dem Krankenwagen bei uns abgeliefert, so kaputt war die. So fertig war die. Und ich weiß noch, wie schnell sie ihr Leben Jesus gab. Sie war verstrickt in Prostitution und viele, viele, viele andere Sachen. Hatte ein Kind. Und dann war sie ein paar Tage bei uns. Und dann brach die ganze Lebergeschichte bei ihr durch. Dann musste sie ins Krankenhaus. Leberzirrhose. Dann wurde sie auf eine Isolierstation gelegt. Und in unserem Haus fiel der Heilige Geist mal wieder. Passiert so ab und zu mal in der FCJG, dass wir vom Heiligen Geist heimgesucht werden, um das mal in dieser Sprache so zu formulieren. Das genießen wir immer ganz besonders, auch jedes Mal anders. Und ich dachte, schade, dass diese Frau jetzt im Krankenhaus liegt. Und ich besuchte sie dann, konnte sie nur durch eine Glasscheibe mit ihr kommunizieren. Und an dem Tag, da strahlte sie mich an wie so ein Honigkuchenpferd. Strahlte und strahlte. Ich denke, meine Zeit. Du kennst sie eigentlich anders. Und ich fragte sie, was ist passiert? Sagt sie, weiß ich auch nicht. Aber als ich unter der Dusche war, kam die Kraft Gottes über mich. Und dann musste ich anbeten. Und dann habe ich das in einer Sprache getan, die ich noch nie gesprochen habe, die ich auch nicht gelernt habe. Ist das von Gott? Ich sage, fühlst du dich gut dabei? Sehr, sagt sie. Ich kann gar nicht mehr aufhören, Gott anzubeten. Und dann war sie durchgebrochen im Heiligen Geist. Wir erlebten das zu Hause in unserem Haus. Und sie erlebte das unabhängig von uns im Krankenhaus. Und dann hat sie diese Therapie gut durchgezogen. Und naja, dann trafen wir uns zufällig da auf dem Flughafen. Und dann sagte sie, weißt du das mit dem Fliegen? Eines Tages werdet ihr Flughäfen benutzen wie Bahnhöfe. Dann dachte ich, auch die Frau, die hat ja auch Nerven. Ich benutze noch nicht mal Bahnhöfe, geschweige denn Flughäfen. Recht hat sie gehabt. Recht hat sie gehabt. Spät ist das alles so gekommen. Aber warum ich auf diese Frau zurückkomme? Sie erzählte uns dort auf dem Flughafen eine Geschichte, wie sie durchgebrochen ist. An einem Morgen, als wir dann zum Frühstück da saßen, auch so ein Schmuddelwetter in Lüdenscheid, haben wir auch ganz gut, alles noch duster, im November, da habe ich dann so ein Lied angestimmt, frühmorgens vor dem Frühstück. Welch ein schöner Tag. Dank dem Herrn für das Wetter. Und es wird immer besser und immer besser und immer besser. Und sie sagte, als du das Lied angestimmt hast, da habe ich gedacht, du bist der größte Heuchler, der auf Gottes weiten Erdboden rumläuft. Es ist kein schöner Tag. Und das Wetter wird auch nicht immer besser. Es sieht danach aus, dass es immer schlechter wird. Und meine Stimmung ist auf dem Nullpunkt. Und dann sagte sie auf dem Flughafen, und da war ich bereit, ein Brotmesser zu nehmen und dir die Kehle durchzuschneiden. Und dann sagte sie, aber recht hast du gehabt. Mit Gott ist das so. Mit Gott ist das so. Und als der Heilige Geist in mein Leben durchbrach, in mein Leben reinkam, da habe ich verstanden, warum du so singen konntest. Warum du dich über solche Sachen erheben konntest im guten Sinne und anbeten konntest. Recht hast du gehabt. Es ist immer ein guter Tag. Amen. Es ist immer ein guter Tag. Nicht nur, weil heute Sonntag ist, sondern jeder Tag, den wir aus der Hand Gottes nehmen, ist ein guter Tag. Und jeden Tag dürfen wir vollzeitlich für Jesus leben. Das ist nicht nur für einige bestimmte Leute, für einige bestimmte Auserwählte vorgesehen, die sich vollzeitliche nennen, sondern wir dürfen jeden Tag vollzeitlich für Jesus leben, jeden Tag 24 Stunden mit seiner Gnade rechnen, mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft. Und wir dürfen 24 Stunden am Tag auch damit rechnen, dass er uns zum Segen setzen möchte. Amen. Ich weiß, dass das für viele oder für manche ist das nicht so einfach und nicht so erlebbar und nicht so nachvollziehbar, weil im Grunde genommen gibt es einen ganz großen Mangel da auch im Volk Gottes, was diese ganze Dimension eigentlich betrifft. Ich möchte heute Morgen ein bisschen über unsere Bestimmung sprechen. Im Römerbrief heißt es, diejenigen, die vom Heiligen Geist geführt werden, das sind die, die sich Söhne und Töchter Gottes nennen dürfen. Habt ihr schon mal gelesen? Diejenigen, die sich vom Heiligen Geist führen lassen. Luther übersetzt es sogar, diejenigen, die vom Heiligen Geist getrieben werden, das sind die Söhne und die Töchter Gottes. Als ich das erste Mal gelesen habe, da habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn mit all den Menschen, die sich nicht vom Heiligen Geist führen lassen? Die sich durch Krankheiten führen lassen oder durch Lohnerhöhungen führen lassen oder durch widrige Umstände oder was weiß ich, Unmöglichkeitsdenken, die sich durch solche Dinge führen lassen und nicht vom Heiligen Geist. Wie dürfen die sich denn nennen? Hab nicht so eine richtige Antwort dafür bekommen, aber man kann sie sich schon fast selber geben, oder? Diejenigen, die sich vom Heiligen Geist führen lassen, das sind diejenigen, die sich Kinder Gottes nennen dürfen und die auch von Gott her Kinder Gottes genannt werden dürfen. Vom Heiligen Geist geleitet, was bedeutet das, dass man den Heiligen Geist kennt? Als Jesus mit dem Heiligen Geist getauft wurde, es war nötig für ihn, es war wichtig für ihn, er war der Sohn Gottes, er war ohne Sünde, er wurde vom Heiligen Geist gezeugt, aber als es dann darum ging, dieser Welt zu zeigen, wer Gott ist. Wenn man wissen will, wie Gott ist, braucht man nur auf Jesus zu schauen. Ist ganz einfach. Also ist überhaupt nicht kompliziert, Menschen irgendwie Gott zu erklären. Manchmal werden da wer weiß was für komplizierte Theorien aufgesagt und man versucht sie zu überzeugen von irgendwelchen komplizierten Sachen da. Ist ganz einfach. Ob das ein Hinduist ist oder ein Buddhist oder ein Atheist oder ganz easy, wenn der wie Gott ist, dann sage ich, schau dir mal Jesus an. Und wie kannst du dir Jesus anschauen? Ja, schau einfach in die Evangelien hinein, da siehst du Jesus, wie er ist, was er ist. Und er war vom Heiligen Geist gezeugt, aber dann, als er etwa 30 Jahre alt wurde, da ging es dann zur Sache. Bis dann ist normal gelebt, in der Familie, ganz normal gehabt. Ich glaube, ich brauche ein neues Mikrofon, ist das richtig? Ja, so ist das. Wenn die Batterie alle ist, dann fangen wir an zu stottern. Dankeschön. Bis dahin hat er ganz normal gelebt, hat sich seinen Eltern untergeordnet, zugeordnet, hat eine Berufsausbildung gemacht, Schreiner, Zimmermann, wie auch immer. Und dann eines Tages auf Anregung des Geistes ist er dann zu Johannes dem Täufer gegangen, hat sich taufen lassen, als er aus dem Wasser stieg, wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war für Jesus notwendig. Ich habe manche gehört, die gesagt haben, ach, das mit dem ganzen Charismatischen und mit den Gaben und mit dem Heiligen Geist, ich brauche das alles nicht so, bei mir geht es auch so, Jesus alleine reicht. Das hört sich doch so toll an, ne? So ein Blödsinn. Wenn wir wirklich vollmächtig dienen wollen, wenn wir vollmächtig Jesus repräsentieren wollen in dieser Gesellschaft, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne den geht das gar nicht. Sonst kommen wir mit unseren guten Ideen daher, wir kommen mit Theorien daher, wir kommen mit hoch ausgeklügelten Theologien um die Ecke, die kein Mensch versteht. Ich denke manchmal in unserem Land, wie wir Jesus repräsentieren, das ist manchmal so kompliziert. Das ist so, das versteht doch kein Mensch. Kein normaler Mensch kann das verstehen. Ich höre das auch manchmal, dass unser Land so verstockt ist und so zu ist und so hart ist und keiner will sich bekehren. Ich kann das nicht so sagen. Und ich komme sehr viel herum in unserem Land. Ich habe das Vorrecht, dass ich in viele unterschiedliche Denominationen hineinkommen kann. Im Januar gleich geht es mit einer Evangelisation mit dem CVJM in München los und da erreicht mir eine ganz bestimmte Geschichte von Menschen. Ich kann eines sagen, die Menschen in unserem Land bekehren sich genauso gerne wie in Indien oder wie in der Mongolei oder wie in Afrika oder wie in Südamerika. Und dann höre ich manche, auch manche Pastoren, die sagen mir das dann, manche Leute, ja, in welcher Welt lebst du das? Wir erleben das ganz anders. Heißt das, das, was ich jetzt sage, dass das nicht richtig ist? Es heißt doch im Grunde genommen nur das, dass wir die Dinge viel zu kompliziert machen. Das Evangelium muss einfach, das Evangelium muss leidenschaftlich und das Evangelium muss mit Kraft verkündigt werden. Amen. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Sonst geht das nicht. Was meine ich eigentlich damit? Als ich ein sehr junger Christ war und der Geist Gottes uns so anregte, so die Gemeinden aufzusuchen, Gemeinde Jesu kennenzulernen, zu uns über die anderen Schafe im anderen Stellen sprach und wir merken, da gibt es eine riesige Kirche, da gibt es die verschiedensten Abteilungen. Da verliefen wir uns dann eines Abends oder eines Nachmittags verliefen wir uns in eine Zeltevangelisation von der Brüdergemeinde. Wir lasen da so ein Plakat irgendwo, Gott kennen ist Leben, haben wir gedacht, da müssen wir mal hin, mal gucken, was die Bürger über Gott zu sagen haben. Dann sind wir da anmarschiert in so eine Zeltevangelisation von der Brüdergemeinde, könnt ihr euch vorstellen, ja. Wir als Hippies kamen da an, eine völlig andere Kultur und dann sind wir in diese gut bürgerliche, sehr, sehr, sehr konservative Brüdergemeindekultur hineingekommen. Die haben den Schock des Lebens gekriegt, als wir da antanzten. Ja, absolut den Schock des Lebens. Die fingen an zu beten, als wir kamen. Aber nicht für unsere Seligkeit, nicht für unsere Seelen, sondern um Schutz. Denn wir sahen sehr, sehr anders aus. Aber in diesem Zelt predigte ein Mann, der erfüllt war von der Liebe Gottes. Das ist das erste Mal, dass ich einen Mann Gottes predigen gehört habe, dass es mein Herz erreicht hat und darin anfing zu brennen. Und der erkannte natürlich auch die Gunst der Stunde. Die hatten dann nämlich schon jahrelang das Zelt aufgestellt und da kamen nur die Frommen und dann haben sich ab und zu mal ein paar Kinder von irgendwelchen Frommen bekehrt. Aber die Menschen, die sie eigentlich erreichen wollten, die kamen nicht. Die kommen ja auch normalerweise nicht, da muss man hingehen. Aber das war so eine besondere Gnadenzeit Gottes und wir kamen da an. Ich habe alle meine Freunde mitgebracht. Die waren teilweise total bekifft, teilweise waren die auf Heroin und ich habe da Hexen mitgebracht. Also es war wirklich ein sehr bunter Haufen, der da antanzte. Und dieser Mann predigte, was das Zeug hielt. Und er predigte vor allen Dingen die Liebe Gottes. Und das haben wir verstanden. Das haben wir in unserem Herzen so aufgenommen. Und der Mann hätte 2-3 Stunden predigen können, dann hätten wir immer noch gesagt, mach weiter, warum würdest du denn schon aufhören? Das ist die Resonanz eines Herzens, das erweckt ist. Das kann nicht genug von Gott kriegen. Vor allen Dingen, wenn da die Kraft Gottes drin ist und wenn es einfach und simpel und plausibel ist. Naja, und dann so ab und zu, dann sind wir da immer wieder hingegangen und anschließend standen wir dann vorm Zelt und haben uns erstmal eine Zigarette gequalmt und dies und das und jenes. Und dann kamen die lieben Christen von da, die kamen dann so auf uns zu und meinten, naja, also ihr könnt eigentlich gar keine richtigen Christen sein, so wie ihr ausseht. Erstens. Und zweitens könnt ihr auch gar keine richtigen Christen sein, wenn ihr noch raucht. Und dann merken wir, oh, oh, was weht hier für ein Wind? Was kommt denn da jetzt? Das war so ganz anders als dieses Wort Gottes von diesem Evangelisten, Liebe Gottes, die Liebe Gottes floss aus seinen Poren heraus. Dachten wir, was ist denn jetzt passiert? Da kam es dann so eine Strenge entgegen und so eine Gesetzlichkeit. Wir wussten das gar nicht richtig einzuordnen und wir fingen dann an, mit ihm zu diskutieren. Dann steht ein Mann vor mir, sehr seriös aussehend. Wenn der betete, das hättest du drucken können. Ich bin in Ehrfurcht erstarrt, wenn der gebetet hat. Habe ich meinen Mund nicht mehr aufgekriegt. Das hättest du sofort drucken können. Der stimmte grammatikal total mit Komma und Punkt und allem drum und dran. Der stand dann auf einmal vor mir, wenn Gott wollte, dass du rauchst. Da stimmte auch alles grammatikal, was dann kam. Es war alles so richtig, ne? Dann hätte Gott deine Nase verkehrt rum angebaut, sodass du einen Schornstein hättest. Ich dachte, oh Gott, wo sind wir hier gelandet? Wie passt das zusammen? Da ist dieser Mann, der glüht von Retterliebe Gottes und dann diese Gesetzlichkeit und dann kommt er aus dem Zelt raus und sieht die ganze Szenerie und spricht da seine Brüder an. Sagt er, was macht ihr mit den jungen Leuten? Und die schauten auf einmal, dachten, was kommt denn jetzt? Und dann nahm ich diese Evangelist so in den Arm. In meiner Lederjacke, hatte hier oben so eine Bürste drin, die stach ihn in seine Backe rein. Plötzlich hatte der ganz viele Haare, denn mein Haarpracht umgab ihn. Und dann nahm ich so in den Arm und dann sagte er zu den Brüdern, all die da stehen, wisst ihr was? Wenn ich hier predige, dann sehe ich, dass jedes Wort, das aus meinem Munde geht, direkt in die Herzen dieser jungen Menschen geht. Die saugen das auf wie Schwämme, die können gar nicht genug bekommen. Ich komme zu euch und predige bei euch schon seit Jahren. Und ich habe immer das Gefühl, das Wort, das aus meinem Munde rausgeht, das fällt direkt vor mir herunter und erreicht noch nicht mal die erste Reihe. Was macht ihr mit diesen jungen Leuten? Und dann schaut er mich an, strahlt mich an, stellt mir eine ganz einfache Frage. Walter, liebst du Jesus? Und ich, da war jemand, der an mich glaubt, da habe ich sofort gemerkt. Ja sicher, von ganzem Herzen. Meine Frau steht daneben, so ein langes Hippie-Kleid an, ein Ausschnitt bis hier unten hin. So eine Haarpracht, Augen, da konntest Wimpern, da konntest du drauf schaukeln. Ja, die hätte in jedem Musical her locker mitspielen können. Ketten, alles Mögliche. Der Mann schaut meine Frau an und sagt, Irene, liebst du Jesus? Und sie strahlt ihn an von ganzem Herzen. Und schaut er wieder seine Brüder an und sagt, das ist genug. Das ist genug. Das ist simpel. Das ist einfach. Und in den darauffolgenden Jahren habe ich diesen Mann immer mal wieder getroffen. Ich werde es nie vergessen, in der Lüdenscheider Schützenhalle, große Allianzversammlung, viele Jahre später. Die Allianz hat wirklich auch oft ihre Probleme mit uns gehabt. Ich dachte immer, Allianz müsste eigentlich alle Angst heißen, oder? So habe ich das erlebt. Ist ein bisschen besser geworden, aber damals habe ich das so erlebt. Ich kam ein bisschen zu spät in die Veranstaltung und dieser Evangelist predigte dort. Die Halle war gut besucht, ich komme da ein bisschen zu spät rein. Und der Mann ist auf der Kanzel ganz vorne und dann sieht er, wie ich da reinkomme und schreit durch den ganzen Saal, Walter, bist du das? Ich sage, ja, ich bin's. Und er kommt von der Kanzel runter, den ganzen Gang runter, nimmt mich in den Arm und stellt mir eine Frage. Liebst du immer noch Jesus? Ich sage, ja, von ganzem Herzen. Alles in Ordnung. Hat er mich in den Arm genommen. So simpel ist das. Es geht nicht um komplizierte Gedankengebäude über Gott. Damit versperren wir den Menschen den Weg. Ich weiß noch, wie dieser Mann dann damals zu mir gesagt hat, weißt du, ich sehe, Gott hat seine Hand auf dein Leben gelegt. Wir müssen dein Zeugnis drucken. Ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt bedeutete, ein Zeugnis drucken. Ich dachte, mein Zeugnis ist so schlecht. Warum will der das denn drucken? Ich habe da so viele Sechsen drin, warum will der denn mein Zeugnis drucken? Ich habe ihn dann gefragt, warum willst du denn mein Zeugnis drucken? Nimm das meiner Frau, das ist besser. Und dann meinte er, nein, 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 schreib mal deine Lebensgeschichte auf. Man nennt das Zeugnis geben. Ach so, ja, gut. Dann habe ich das schnell geschrieben und dann zum Missionswerk Werner Heukelbach und dann hat er dafür gesorgt, das Zeugnis hieß endlich frei, hat er dafür gesorgt, dass dann ganz schnell 170.000 Stück davon gedruckt wurden und verteilt wurden. Und er sagte, ich sehe, dass Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat und ich möchte dir einen simplen Rat geben. Halte das Evangelium einfach. Mach's nicht kompliziert. Ich habe keine Ahnung gehabt, wovon der redet. Ich dachte, kann man denn das Evangelium kompliziert machen? Geht das überhaupt? Ja, es geht. Es geht. Und wie kompliziert wir das Evangelium machen können? Meine Zeit. Was die Menschen alle so über Christen denken, das ist atemberaubend. wenn du mal in irgendeine Talkshow reinswitcht und es geht da irgendwie um Gott, manchmal geht es da um Gott, habt ihr schon mal gesehen? Die landen innerhalb von 2,5 Sekunden immer bei der Institution Kirche, schon mal gemerkt? Gott gleichbedeutend mit Institution, mit Denomination, evangelisch, katholisch oder sonst irgendetwas. Und ich denke immer, was machen die denn da? Es geht doch um Gott, es geht doch nicht um einen Verein. Du redest mit Menschen auf der Straße über Jesus und die sagen, lass mich doch in Ruhe mit der Kirche. Ich sage, Entschuldigung, hallo, ich habe überhaupt nicht über Kirche gesprochen. Ich spreche über eine lebendige Beziehung zu einer Person, über einen Gott, den man erfahren kann, der einen liebt. Na, aber der Papst geht's dann los. Und dann denke ich, meine Zeit, wo bin ich denn gelandet? Und ich merke, die Menschen in unserer Gesellschaft sind so durchdrungen und so verseucht mit lauter komischem Zeug, mit lauter religiösem Zeug, das wir Christentum nennen. Und es hat dafür gesorgt, dass unser Land meilenweit weg ist von Gott. Und nicht in der Nähe. Aber die Menschen sind trotzdem weiterhin hungrig und durstig nach Gott. Die merken sofort, wenn da was Echtes kommt. Da fängt keiner groß an, mit dir zu diskutieren. Die greifen auch sofort zu. Dieser Mann, der Brüder-Evangelist, sagte, ich sehe, Gott hat seine Hand auf dein Leben gelegt, halt es einfach. Keine Ahnung gehabt, was er meinte. Er sagte, ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin jahrelang in die Schweiz gegangen, ich bin jahrelang in ein Bergdorf gegangen, ich habe jahrelang dort eine Bibelwoche gehalten und ich habe jahrelang diesen Jungen gesehen, behindert, geistig behindert, körperlich behindert. Und weißt du, für mich muss das Evangelium von einem Kind verstanden werden. Wenn ich ein Kind nicht erreiche mit der Liebe Gottes, erreiche ich niemanden. Und ich wollte diesen Jungen erreichen, der behindert ist. Und ich merkte, ich habe ein Problem. Dieser Junge wuchs heran, er wurde Teenager, konnte zu nichts anderem gebraucht werden, wie die Kühe auf die Weide bringen, ein bisschen aufpassen, die Kühe wieder zurückbringen. Das war so alles, wozu sie ihn da gebrauchen konnten in dem Dorf. Und dieser Evangelist kam Jahr für Jahr dahin. Und er fragte immer wieder Gott, wie kann ich das Herz dieses Jungen erreichen mit der Liebe Gottes? Und dann eines Tages hat er sich den Jungen vorgeknüpft und hat gesagt, weißt du was? Was ist das? Und der Junge, ein Daumen. Nein, sagt der Evangelist, das ist nicht ein Daumen, das ist Jesus. Das ist Jesus. Und wenn du mal in einer Not bist, Junge, und wenn du nicht weiter weißt, dann machst du einfach so. Das ist dann genug. Und der Junge, Daumen, und ging so seiner Wege. Und dieser Evangelist sagte zu mir, ich war fast verzweifelt. Denn es war mir so ein Anliegen, das Herz dieses Jungen zu erreichen, damit er die Liebe Gottes erfassen kann. Ein Jahr später kam ich wieder in dieses Bergdorf und ich vermisste diesen Jungen. Er war nicht mehr da. Ich fragte, wo ist er denn? Und sie sagten, oh, da ist ein tragischer Unfall passiert. Eines Tages kam er vom Kühehüten nicht mehr zurück. Und wir haben ihn dann gesucht und wir haben ihn auch gefunden. Und ist eine Schlucht hinabgestürzt. Und er hatte fast jeden Knochen gebrochen und muss sofort tot gewesen sein. Er lag auf seinem Rücken. Und dann fragte dieser Evangelist, war etwas Besonderes mit diesem Jungen? Und nö, er sah so friedlich aus. Und dann meldete sich ein Bauer und sagte, doch, da war etwas Besonderes. Der lag da auf dem Rücken und irgendwie war so ein Frieden auf ihm drauf und er hielt seinen Daumen ganz fest umklammert. Das hat gereicht, glaubst du? Das Evangelium ist eine einfache Geschichte. Der Heilige Geist macht das Evangelium lebendig. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns direkt in die Herzen der Menschen hineinbringt. Diejenigen, die vom Heiligen Geist geführt werden, das sind die Söhne und die Töchter Gottes. Ich war sehr junggläubig, da saß ich das erste Mal an der Baptistengemeinde. Und während ich da so saß und auch meine Kämpfe hatte an dem Morgen, da sprach der Heilige Geist zu mir, wenn du die Gemeinde verlässt, fahr sofort in die Nachbarstadt, in die und die Straße, zu der und der Hausnummer. Da ist ein weißer Zaun, da ist ein Tor, da gehst du durch um das Haus herum und hinter dem Haus, da wirst du eine Frau vorfinden, die ganz dringend Jesus braucht. Saß ich da. Dachte ich, jetzt fängst du aber an zu spinnen. So eine detaillierte Anweisung habe ich ja noch nie bekommen. Der Gottesdienst ging zu Ende. Ich sagte zu meiner Frau, weißt du was? Das und das und das und das und das soll ich jetzt tun. Sagt sie, wie kommst du auf die Idee? Ich glaube, der Heilige Geist hat zu mir geredet. Sagt sie, ja, musst du das machen? Sagt sie, kommst du mit? Nee, sagt sie, ich habe Hunger. Ich also alleine losgefahren, ich kannte die Stadt, ich kannte die Straße. Ich habe die Hausnummer gefunden, ich habe den weißen Zaun gefunden, ich habe das Tor gefunden, ich durch das Tor, gehe um das Haus rum, da liegt da eine Frau in der Hängematte und sonstig. Ich sag, hallo, da ist sie fast rausgefallen. Hat die sich fast zu Tode erschrocken. Guckt sie mich voller Furcht an. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Habe ich gesagt, ich komme von Gott. Ja, steht im Johannesevangelium. Ihr lieben Kinder, ihr seid von Gott. Habe ich ihr gesagt, ich komme von Gott. Da fing sie an zu weinen. Sagt sie, ist das wahr? Ich sage, ja. Das und das habe ich gerade erlebt. Und Gott hat mir gesagt, dass sie so offen sind für seine Liebe und dass sie seine Liebe annehmen möchten. Da sagt sie, ich suche schon so lange Gott. Ich bete schon so lange, dass ich ihn kennenlernen möchte. Und wenn du mir helfen kannst, dann bin ich mehr als hoch erfreut. Dann haben wir da zusammen im Garten gebetet und nächste Woche haben sich alle ihre Kinder bekehrt. Halleluja. Die vom Heiligen Geist geleitet werden, das sind die Söhne und die Töchter Gottes. Dazu musst du den Heiligen Geist kennen. Denn der Heilige Geist geht so mit dir um. Eine meiner schönsten Geschichten habe ich mit meinem besten Freund erlebt, der genauso alt ist wie ich. Und seine Mutter, der hat immer ein sehr schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. Sein Vater ist früh verstorben und seine Mutter war depressiv und okkult belastet und immer krank und immer unzufrieden und immer problemorientiert. Und allein in ihrer Gegenwart, ich kannte sie auch, innerhalb kürzester Zeit kam man ganz duster drauf und man war immer froh, wenn man da weg war. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Also ist alles andere als ein ermutigendes Lebensbeispiel. Naja, ich kannte diese Frau und dann eines Tages bekam die einen Schlaganfall. Ich glaube, sie war 88 Jahre alt, bekam sie einen Schlaganfall und landete dann im Krankenhaus. Und ich dachte noch, naja, das wird es jetzt wohl gewesen sein für diese Frau. Ich sitze dann in der Stadt, wo sie wohnt, ich sitze dann beim Friseur und der Heilige Geist sagt zu mir, wenn du fertig bist, gehst du ins Krankenhaus und führst diese Frau zu Jesus. Da habe ich gedacht, das geht doch gar nicht. Die ist doch behindert. Die hat doch einen Schlaganfall. Die kann doch gar nicht reden. Die ist doch völlig daneben. Aber ich werde für sie beten. Und ich hatte auch keine Zeit. Mein Tag war total angefüllt mit Terminen und so. Also ich auf zum Krankenhaus und der Heilige Geist sagte, du brauchst gar nicht zu gehen. Wenn du für sie beten willst, brauchst du gar nicht zu gehen. Ich habe nicht gesagt, du sollst für sie beten. Ich habe gesagt, du sollst sie zu Jesus führen. Also ich weitergegangen, gehe die Treppen zum Krankenhaus hoch. Ich werde schnell für sie beten. Beten ist nicht immer das Richtige, ihr Lieben. Es kann so verkehrt sein. Wenn Handeln angesagt hat, ist Beten das Allerverkehrteste, was du tun kannst. Also ich die Treppen hoch zum Krankenhaus, ich werde noch für sie beten. Und der Heilige Geist sagt, du brauchst nicht da reinzugehen. Wenn du beten willst, brauchst du nicht da reinzugehen, geh nach Hause. Okay, wir werden sehen, was Sache ist. Ich klopfe an, keiner rührt sich, macht die Tür auf. Die Frau hängt im Bett, halb drin, halb draußen. Wie das so ist, ein Elend. Wenn man Elend sehen will, dann muss man mal da ins Krankenhaus gehen. Oder auf die Pflegestation, stimmt's? Wenn man Elend sehen will, macht die Augen nicht zu vor Elend. Also ich dann da rein und denke, mein Gott, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das überhaupt funktionieren? Und die Antworten Gottes sind oft ganz simpel. Die sind auch nicht kompliziert. Wenn wir Leiterversammlungen haben oder wenn ich in Leitermeetings drin bin, im Land, nationale Leiterschaftsmeetings, und es wird kompliziert, wisst ihr, was ich dann mache? Hier auf und da auf. Alles durch, zack, weg. Abhaken, steige ich völlig aus. Wenn es kompliziert wird, bin ich nicht mehr drin. Weil ich weiß, mit meinem Gott sind die Dinge einfach, auch Lösungen sind immer relativ einfach. Und ich denke, Gott, wie soll ich das denn machen? Und plötzlich hatte ich so eine Idee. Wem der Weisheit mangelt, dem wird Gott Weisheit geben, oder? Und die ist auch sehr einfach, die ist auch nicht so kompliziert. Und ich habe einfach so getan, als wenn die Frau komplett gesund ist. Ich habe sie einfach mal durch das Blut Jesu angeschaut und plötzlich sei sie komplett gesund. Mache ich eigentlich meistens, dass ich da nicht sofort drauf gekommen bin. Wenn ich Kranke sehe, sehe ich die nie so, wie sie da sind. Ich sehe die immer anders. Ob die im Rollstuhl sitzen, ob die da liegen. Man hat uns Kranke gebracht. Die kamen mit Blaulicht zu uns ins Zelt. Ich dachte, die sterben gleich. Und man hat mich gefragt, bist du nicht deprimiert, wenn du das siehst? Und ich habe gesagt, nein, ich sehe die alle gesund. Also habe ich mir die so angeschaut, wie Jesus, wie der Vater im Himmel sie anschaut durch das Blut Jesu. Und ich habe zu dieser Frau gesprochen, als wenn sie ganz normal ist. Ich habe gesagt, Frau sowieso, kennen Sie Jesus? Und sie kommt hoch und sagt, ja. Aha. Ja und? Ich habe Angst vor ihm. Ich gehe auf eine weite Reise. Und ich weiß nicht, wo diese Reise hingeht. Ich habe solche Angst. Habe ich zu ihr über Jesus gesprochen. Und dann habe ich sie gefragt, möchten Sie heute Ihr Leben Jesus geben? Möchten Sie ihm Ihr Leben anvertrauen? Möchten Sie sein Freund werden? Ja. Dann haben wir zusammen gebetet. Und sie hat gebetet unter Tränen und ich habe unter Tränen gebetet. Und ich dachte, wow, der Himmel auf Erden. Und ich sagte Amen und sie sagte Amen. Und dann im nächsten Moment, als wenn das Fenster der Gnade Gottes wieder zuging, da sagte sie zurück in ihrem Bett und lag dort und Und ich dachte, oh Gott, last minute salvation. Last minute, auf dem letzten Drücker. Wahrscheinlich geht die heute noch direkt in den Himmel. Ich bin fast neidisch geworden. Ja, Menschen, die sich bekehren, dann gehen sie direkt zum Himmel. Das wird Besseres, gibt's ja auch nicht, oder? Müssen sich nicht lange hier rumschleppen und quälen. Naja, ich bin auf eine Auslandsreise gegangen, kam nach einem halben Jahr wieder, rufe meinen Freund an und frage ihn, wie denn die Beerdigung war. Und er fragt mich, welche Beerdigung? Ich sage, ist deine Mama nicht gestorben? Nee, sagt sie, die ist ein paar Tage später aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und was du mit ihr gemacht hast, ich weiß nicht, was du mit ihr gemacht hast, aber es war unheimlich gut. Ich sage, erzähl mal. Er sagte, meine Mutter kam ohne irgendwelche Benachteiligungen aus dem Krankenhaus. Alle Benachteiligungen durch den Schlag, alle Beschädigungen waren weg. Die ganze Depression war verschwunden. Das ganze Negative war verschwunden, die ganze Schwermut, das ganze Düstere. Und dann hat er einen Satz gesagt, der hat mich hoch erfreut. Er sagte, Walter, die letzten 6 Monate, das sind die schönsten 6 Monate, die ich je mit meiner Mutter auf dieser Erde gehabt habe. Ich habe sie dann noch besucht natürlich und sie hat noch 2 Jahre gelebt. Und nach 2 Jahren ist sie dann zum Herrn gegangen. Und als wir sie beerdigt haben, dann kam dieser Sohn zu mir und hat mir die Hand geschüttelt und sagte, ich danke dir für das, was du für meine Mutter getan hast. Das Evangelium muss einfach gepredigt werden, einfach rübergebracht werden. Ich war bei einer Konferenz in Holland. Wir hatten große Gastsprecher da, auch so Heilige Geist-Gastsprecher, so Power-Leute, Bobby Connor und wie sie alle heißen. Und dann saßen wir dann in der Mittagspause zusammen, dann kommt einer der Ältesten aus der Gemeinde und er sagt, betet mal für mich. Ich muss gleich ins Krankenhaus zu meinem Vater gehen und das ist ein Atheist und das ist immer sehr, sehr schwierig. Und ach, bete mal für mich, dass es ein guter Besuch wird. Und der hat Krebs, der hat nur ein halbes Jahr zu leben. Und naja, es ist nicht immer so einfach, den Vater zu besuchen. Es ist überhaupt nicht einfach, mit so einem Vater zusammen zu leben. Betet mal für mich. Und ich sagte zu ihm, nö, werden wir nicht tun. Das kam einfach so aus mir raus. Und er guckt mich an. Ne, fromme Leute, Mann, Herr Gottes, die beten doch sofort. Ne? Ich bete nie sofort. Und dann sagt er, warum willst du nicht für mich beten? Ich sage, pass mal auf, du gehst jetzt heute in das Krankenhaus zu deinem Vater und dann führst du ihn zu Jesus. Dann guckt er mich an also nicht, wenn ich direkt vom Mars gelandet wäre. Sagte, das wird nicht funktionieren. Der ist sowas von atheistisch, der ist sowas von verhasst, der ist sowas von verbittert. Und außerdem, der weiß schon alles. Aha, da haben wir es wieder. Der weiß schon alles. Da habe ich diesen Ältesten gefragt, und woher weiß er das? Ja, das habe ich ihm gesagt. Dann habe ich den Ältesten gefragt, und wann hast du ihm das gesagt? Naja, vor ein paar Jahren. Ich sage, jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Eine völlig andere Situation. Ich glaube, es ist an der Zeit, diesem Mann das einfache und schlichte Evangelium zu verkündigen, damit er heute gerettet wird. Würdest du das tun? Versprich mir das und dann werden wir für dich beten. Das war sehr schwer für diesen Ältesten. Der hatte so seine Vorstellungen und der glaubte mehr an das, was nicht geht, als an das, was geht. Kennt ihr solche Leute? Die glauben mehr an das, was nicht geht, als an das, was geht. Ich bin ein Möglichkeitsdenker und nicht ein Unmöglichkeitsdenker. Ich habe einen Gott der Möglichkeiten und nicht der Unmöglichkeiten. Und dann ist er losgegangen, er hat uns das versprochen, wir haben ihm die Hände aufgelegt, wir haben für ihn gebetet und er kam und kam nicht zurück. Der kam erst spät abends wieder zurück, der Mann. Und dann kam er aber freudestrahlend und mit Tränen in den Augen zurück und er sagte, ihr werdet es nicht glauben. Ich sage, doch, ich glaube es sofort, ich weiß schon, was passiert ist. Ich sage, dein Papa hat sich heute bekehrt. Ja, es hat funktioniert, unglaublich. Wir haben zusammen gebetet und wir haben uns versöhnt. Und mein Papa hat mir gesagt, er möchte mit der ganzen Familie klarkommen. Er möchte nicht so unversöhnt in die Ewigkeit gehen. Ein Jahr später haben wir wieder eine Konferenz dort gehabt. Der Älteste war wieder da. Ich sage, wie geht's deinem Vater? Na, er ist verstorben. Vor einem halben Jahr ist er verstorben, wie die Ärzte das gesagt haben. Aber er ist nochmal aus dem Krankenhaus rausgekommen. Nachdem er sein Leben Jesus gegeben hat, nachdem ich mich versöhnen durfte mit meinem Vater im Krankenhaus, ist er nochmal entlassen worden. Und dann hat er seine ganze Familie versammelt. Mit Kind und Kegel und Enkel und Neffen und allem drum und dran. Und hat überall um Vergebung gebeten. Dass er so ein krummer Hund war. Und so ein unausstehlicher und nörgelnder und gehässiger Mann. Und hat um Vergebung gebeten. Und dann sagte dieser Mann etwas. Wir haben den besten Vater und Großvater gehabt im letzten halben Jahr, den man sich nur denken kann. Und dann ist er friedlich nach Hause gegangen. Diejenigen, die sich vom Heiligen Geist führen lassen, treiben lassen. Jesus wurde erfüllt vom Heiligen Geist und dann lesen wir sofort, und der Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Das war nicht der Teufel. Und wir wissen alle genau, was in der Wüste passierte. Er wurde versucht, er hat den Versucher überwunden und dann kamen die Engel Gottes und dienten ihm. Und dann lesen wir, und er wurde vom Heiligen Geist nach Galiläa geführt. Und das ganze Leben Jesu in den nächsten 3 Jahren war eine Geschichte, wenn du diese Evangelien liest, ist eine Geschichte, wie der Heilige Geist Jesus durch das Land geführt hat. Jesus in bestimmte Menschengruppen hineingeführt hat, Jesus zu einzelnen Menschen geführt hat, Jesus auf den Berg geführt hat, in die Wüste geführt hat und dann letztendlich ans Kreuz. Die ganze Apostelgeschichte ist eine Demonstration davon, wie Menschen erfüllt wurden vom Heiligen Geist und wie sie sich dann führen ließen. Sie waren verfügbar in der Hand Gottes, in der Hand des Heiligen Geistes. Ich möchte nur eine Geschichte hier auch anschließen, das ist Philippus. Er war eigentlich ein Diakon. Und die Qualifikation für einen Diakon damals, die war schon gewaltig. Diese Qualifikation erfüllen viele geistliche Leiter heute nicht. Die damals Diakone erfüllen mussten. Voll Glauben, voll Geistes, voller Liebe, einen guten Ruf und so weiter und so weiter. Und er war ein Diakon. Und dann kam eine Verfolgung über die Gemeinde, die wurden alle zerstreut und Philippus kam nach Samarien. Und dort wurde er auf einmal, da war er auf einmal ein Evangelist. Und er verkündigte das Evangelium und die Dämonen fuhren unter lautem Geschrei aus, wenn er das Evangelium verkündigte. Und die Menschen nahmen von ganzem Herzen, eine ganze Region nahm von ganzem Herzen Jesus als persönlichen Erretter und Heiland an. Und dann ließen sie sich taufen und dann kamen die Apostel von Jerusalem, die hatten davon gehört, die sahen das alle. Wow, jetzt müssen die aber auch noch getauft werden im Heiligen Geist. Dann haben sie ihnen die Hände aufgelegt, dann wurden sie im Heiligen Geist getauft. Und dann lesen wir plötzlich, dass der Geist Gottes zu Philippus sprach: Und nun geh in die Wüste. In einer gewaltigen Erweckungsbewegung. Auf einmal kommt der Geist Gottes und sagt: Jetzt raus da. So gerade so schön, ne? Wird man gerade berühmt, ne? Fernsehen kommt, die Massen bekehren sich, die ganze Region nimmt Jesus an. Also was Herrlicheres gibt's doch gar nicht. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt: Geh in die Wüste. Geh auf die Straße nach Gaza. Da ist nix. Da ist Steppe. Da ist nur Sand. Und wir lesen, wie Philippus sich auf den Weg macht. Er hat keine Ahnung, warum er da hingehen soll. Wir wollen immer wissen, warum, wann wir alles so machen sollen und so. Wir wollen das immer alles verstehen. Der Heilige Geist wird denen gegeben, die in einem schnellen Gehorsam an ihm verpflichtet sind. Den Impulsen nachgehen, die der Heilige Geist gibt. Und er geht auf die Straße nach Gaza und dort sieht er einen richtig, richtig, richtig großen, starken BMW herfahren. Ich liebe BMW, Mercedes mag ich nicht. Ich liebe Apple und nicht Windows. Ich liebe die coolen Sachen. Anyway. Und da fährt er her. Und der Heilige Geist sagt: Halte dich zu diesem Wagen. Naja, wem auch sonst, war die einzigste Karre, die da rumfuhr. Der Philippus dann dahin und er hört, wie dieser Mann, der da drin saß, wie er den Propheten Jesaja liest. Und Philippus hört das und nimmt das zur Kenntnis. Was liest du denn da? Das und das und das. Hast du eine Ahnung, was der Prophet hier eigentlich aussagen will? Philippus, ein einfacher Evangelist. Natürlich, es ist vollbracht. Ganz simpel. Es ist vollbracht. Jesus ist am Kreuz gestorben, hat alle unsere Sünden auf sich genommen, den Fluch der Sünde zerbrochen, jeden anderen Fluch zerbrochen, jede Krankheit auf sich genommen, den Tod überwunden. Jesus lebt und er möchte dein Leben. Wirklich. Der nimmt Jesus mit Freuden auf. Dann wird er getauft, weiß ich nicht, wie sie das gemacht haben, ob der ein paar Flaschen Wasser im Wagen hatte, keine Ahnung. Es war eine Wüste, ist auch nicht so kompliziert für mich. Der wurde auf alle Fälle getauft und dann lesen wir, dieser Mann zog fröhlich seine Straße. Es war kein anderer als der Wirtschaftsminister von Äthiopien. Und der kam nach Äthiopien und aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass der Wirtschaftsminister von Äthiopien eine riesige Erweckung in Äthiopien auslöste. Das geschieht, wenn wir dem Heiligen Geist ganz schnell gehorsam sind. Das hat mit der Stimme Gottes zu tun, dass wir die Stimme Gottes hören. Ich werde es nie vergessen, da war ich unten in Süddeutschland in so einem evangelischen Orden, haben einen Heilungsgottesdienst gehabt, anschließend wurden wir zu einem Bankett eingeladen, zu einem Essen und da kamen Gläubige und auch Nichtgläubige zusammen und ich sitze daneben so einer Frau, von der konnte man merken, die hat von Gott keine Ahnung. Absolut gar keine Ahnung. Aber die saß da neben mir und es war ein tolles Essen und die versuchte mit mir ins Gespräch zu kommen und Konversation war angesagt. Dann sagte sie: Wissen Sie was? Ich sage: Nee, was soll ich wissen? Ich war neulich in der Kirche. Die wusste also nicht, wer ich war. Ich sage: So, Sie waren in der Kirche. Und wie war es? Schrecklich. Alles Heuchler. Ich sage: Erzählen Sie mal. Naja, ich war Jahrzehnte nicht mehr in der Kirche. Ich sage: Und wann waren Sie denn jetzt auf einmal in der Kirche? Ja, meine Freunde und meine Nachbarn, die haben mich so bedrängt. Und da kommt ein Mann Gottes, sagte sie, aus Amerika. Und der würde gewaltige Dinge erzählen. Und ich sollte doch mal mitkommen. Die haben mich so bedrängt, da bin ich halt mal mit. Aber ich habe mich so unwohl gefühlt, sagt sie. Ich sage: Erzählen Sie mal. Naja, der hat da so Sachen erzählt, dass man Gottes Stimme hören kann. Und? Ja, da hat er gefragt, wer von euch hat schon mal die Stimme Gottes gehört? Die Hälfte der Leute hat sie alle gemeldet. Da habe ich gedacht, solche Heuchler. Meine Verwandten melden sich. Meine Nachbarn melden sich. Die haben mir nie gesagt, dass sie die Stimme Gottes hören. Und jetzt ruft dann Amerikaner auf und dann, was weiß ich, warum auch immer, melden die sich. Heuchler. In der Kirche gibt's nur Heuchler. Und dann sagt sie: Glauben Sie an sowas? Ich mag das. Ich saß neben ihr und sagte, Sie sind todkrank. Und Gott wird ihr Leben retten. Und sie brauchen sich nicht zu fürchten. Und der Krebs wird nicht das Todesurteil über sie fällen. Sie werden gesund werden. Die Ärzte haben gesagt, sie haben nur noch ein paar Monate zu leben. Und jede Furcht wird von ihnen weichen. Und die Frau fängt an zu weinen. Und dann sagt sie, wer hat ihnen das gesagt? Das weiß hier niemand. Da habe ich zu ihr gesagt, ich habe gerade die Stimme Gottes gehört. Und dann habe ich mit dieser Frau gebetet und sie wurde gesund. Sie hat mir ihre Atteste geschickt, ihre ganzen Röntgenunterlagen. Er freut sich bester Gesundheit. Diejenigen, die der Heilige Geist führt, das sind diejenigen, die sich Kinder Gottes nennen dürfen. Und da drin so ganz einfach und so ganz simpel, einfach das bringen, worum es eigentlich geht. Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der lebt, Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, Jesus, der uns alle Schuld vergeben hat, Jesus, der jeden Fluch zerbrochen hat, Jesus, der alles neu macht und Jesus, der einzige Weg in den Himmel. Und Jesus, den wir brauchen zum Leben und zum Sterben. Das ist die einfache, schlichte Botschaft. Als die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland war, da hat die FIFA einen besonderen Gottesdienst organisiert im Ruhrgebiet in Dortmund. Da gab es dann, ich glaube, das Viertelfinale gab es auch in Dortmund. Und dann am Sonntag war spielfrei und da gab es großes Public Viewing und eine riesige Bühne und riesiges Equipment und eine riesige Bildschirm und sowas. Da standen dann Tausende und Tausende von Menschen, wenn die Spiele liefen. Am Sonntag war spielfrei. Und dann hat die FIFA sich gedacht, da sollte doch, weil Sonntag ist, ein Gottesdienst stattfinden. Und sie schrieb das aus, die FIFA, Halleluja Ruhrgebiet. Und dann hat sie uns gefragt, ob wir diesen Tag nicht organisieren könnten und ob wir nicht christliche Musikbands auftreiben könnten, die dort spielen würden. Einzigste Auflage, ausländische, viele ausländische, so wenig wie möglich Deutsche. So, wir waren die einzig deutsche Band, die da war. Und dann hatten wir afrikanische, dann hatten wir vietnamesische, dann hatten wir brasilianische. Und das war so ein richtiges Gospelfest. Der Platz war voller Menschen, tausende von Menschen. Säkularer Security Service überall. Menschen, die in keine Kirche gehen. Es war eine absolut spitzen Atmosphäre da. Du konntest den Himmel richtig spüren. Und irgendwann habe ich eine Kurzbotschaft gehalten und habe die Menschen gefragt auf dem Platz, wenn es möglich wäre, Gott kennenzulernen und ein Freund von ihm werden zu dürfen durch Jesus. Wer würde diese Möglichkeit wahrnehmen und wer würde Jesus jetzt in sein Leben einladen? Der soll mal seine Hand heben. Alle, die auf dem Platz waren, haben ihr Leben Jesus gegeben. Alle. Ich nehme sowas sehr ernst. Ich nehme sowas sehr, sehr, sehr ernst. Die Menschen sind so bereit. Sie sind so bereit. Ich habe letztes Jahr in einer Gegend in Süddeutschland gepredigt. Vor 50 Jahren war dort das letzte Mal das Evangelium verkündigt worden. Könnt ihr euch das vorstellen? In Deutschland. Und ein Bauer bekam eine Vision. Und er sagte, Walter, ich möchte, dass unsere ganze Region das Evangelium hört. Würdest du kommen, wenn ich die Menschen zusammenbringe? Und dann hat er mir seine Vision erzählt und habe gesagt, ja, das machen wir. Vor 50 Jahren, in den 50er Jahren, hat da ein Evangelist gepredigt. 40 Leute haben sich bekehrt und 40 Leute sind in den vollzeitlichen Dienst gegangen, in die Weltmission. Das ist ein Hammer. Aber das war das letzte Mal. So hat er alle Gemeinden angeschrieben, charismatisch, nicht charismatisch, pfingstlich, antipfingstlich und wie sie sich alle so nennen, ne? Wo sie alle so. Und weil es ein Bauer war und kein Pastor, war er nicht verdächtig und hat es geschafft, die alle zusammenzukriegen. Jetzt waren die da beisammen, zahlenmäßig, aber sie waren nicht wirklich innerlich beisammen. Und dann sind wir auf einen wunderbaren Weg gegangen. Ein ganzes Jahr bin ich immer wieder hingegangen und es gab viel Versöhnung, es gab viel Heilung. Und dann in irgendeinem Kaff Wiesenbach oder so ähnlich hieß das, Da hat die EU eine riesige Halle gebaut. Warum die das machen, weiß ich auch nicht, aber wahrscheinlich für uns. Und dort haben wir dann evangelisiert. Und die hatten Glauben für 2 Abende, dass die Halle voll würde. Und die Halle wurde brechend voll. Und in 2 Abenden haben sich 170 Menschen das erste Mal zu Jesus bekehrt. Es soll mir keiner erzählen, dass das in Deutschland nicht geht. Das, was es so schwer macht, ist, dass wir es so kompliziert machen. Das, was es so schwer macht, ist, dass wir es nicht in der Kraft Gottes tun. Und das, was es so schwer macht, ist, dass wir es oft aus unserem eigenen Denken kommen und dass es nicht geführt vom Heiligen Geist kommt. Wenn der Heilige Geist die Dinge inszeniert, dann sorgt er auch für den Erfolg, stimmt's? Ich könnte x Beispiele heute Morgen erzählen, wo das in meinem Leben so gegangen ist, unserem Leben, von unserer Gemeinschaft und anderen Gemeinschaften. Runtergebrochen zu dir. Eine Geschichte nur von vielen. Wir sitzen da in unseren Versammlungen. Und es ist nicht so, dass Gott nicht persönlich zu dir redet. Nicht durch die Predigt. Wir denken immer, Gott redet nur durch die Predigt zu uns. Nein, Gott redet andauernd zu uns. Eine kleine Geschichte. Da ist eine Frau da ganz hinten. Und die steht auf Krücken da. Und sie hat einen Klumpfuß. Und der Heilige Geist sagt zu ihr, stell die Krücken an die Wand und geh nach vorne und geh auf die Bühne und renn dort hin und her. Und dann kommt die Frau plötzlich, löst sie sich da hinten raus, dann kommt sie und ich merke, wie behindert sie ist. Aber in dem Gang, der geht sie in dem Gang runter und sie wird immer gesünder. Mit jedem Schritt wird sie gesünder und dann sehe ich, was sie eigentlich vorhat. Sie will auf die Bühne kommen. Die Bühne ist sehr hoch und eine sehr wackelige Treppe. Das war für mich schon fast lebensgefährlich. Und ich sage, bitte tun Sie das nicht, liebe Frau hier hoch. Sagt sie, ich muss da hoch. Ich sage, erzählen Sie, was mit ihm passiert ist, laufen Sie hier auf und ab, aber bitte gehen Sie nicht die Treppe hoch. Sie sagte, ich muss da hoch. Ich sage, warum müssen Sie denn da hoch? Da oben werde ich dann komplett gesund. Dann habe ich sie die Treppe hoch kommen lassen. Ich wollte ihr helfen und sie sagte, lassen Sie mich in Ruhe. Alle Leute schauten. Full attention. Die kam auf die Bühne und war immer noch behindert und dann lief sie auf und ab und innerhalb 2-3 Mal war sie komplett geheilt. Gott hatte ihr das gesagt. Sie hätte dort hinten stehen bleiben können. Und sie hätte nach Hause gehen können. Und sie hätte gesagt, ich glaube, Gott hat heute zu mir geredet, aber ich habe mich nicht getraut. Versteht ihr? Ich war in einem anderen Gottesdienst und dann kommt eine junge Frau zu mir, total behindert, sie geht an Krücken, sie hat einen schweren Unfall gehabt, ein Auto hat ihre ganzen Beine zerfahren, kaputt gefahren und eine bildhübsche junge Frau, die Ärzte haben sie zusammengeflickt, aber sie sagt, ich habe solche Schmerzen, ich nehme Medikamente und ich kann ohne Krücken keinen Schritt gehen, dann falle ich total um. Können Sie für mich beten? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann für Sie beten. Aber ich habe eine andere Frage, wer hat denn schon alles für sie gebetet? Und dann sagte sie, jeder Gastredner hat für mich gebetet. Dann dachte ich, naja, und dann bin ich der Nächste und habe gefragt, wie war es denn danach? Naja, hat nicht geschadet. Ja, beten schadet nicht, also wirklich nicht, das schadet wirklich nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wollen wir was anderes machen? Nehmen Sie Ihre Krücken auf die Schulter und gehen Sie einfach. Stellte sie so vor mich hin. Ja, wenn das mal so möglich wäre, wa? Ich sage, ja, das ist möglich. Was haben Sie denn zu verlieren? Ja, wenn ich das tue, falle ich doch um. Das war die Realität. Wenn ich die Krücken wegnehme, falle ich um. Dann liege ich auf dem Boden voller Schmerzen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, bitte nehmen Sie Ihre Krücken auf die Schulter und gehen Sie. Die fing an zu weinen. Dann hat sie ihre Krücken auf die Schulter genommen und dann ging sie ein paar Schritte und dann ging sie immer mehr in die Knie und ich dachte, gleich liegt sie da und wir sind alle blamiert. Aber plötzlich kommt die Kraft Gottes in sie. Und dann steht sie auf und nimmt ihre Krücken und geht um die ganze Kirche. Um die ganze Kirche und kommt vorne wieder an. Und überall hat sie Gespräche gehabt und hat erzählt, was in ihrem Leben passiert ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nimm die Krücken mit nach Hause, nagel sie an die Wand und komm heute Abend zum 2. Gottesdienst ohne Krücken wieder. Was hat sie gemacht? Sie ist gesund geworden. komplett gesund geworden. Ich bekam von ihr auch die ganzen Röntgenbilder und die ganzen ärztlichen Atteste. Gott hat sie wunderbar geheilt. Der Heilige Geist gibt uns immer wieder Impulse. Und wir ignorieren sie. Wir denken, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht möglich. Aber der Heilige Geist wird denen gerne gegeben, die diesen Impulsen nachgehen, gerne nachgehen. Vielleicht noch eine Geschichte zum Schluss, weil ich die sehr liebe. Neulich war ich in einer Veranstaltung in Süddeutschland in Schlüchtern. Da kommt so ein feiner junger Mann rein. Er sagt, kennst du mich noch? Ich sage, ich habe viele junge Männer gesehen in Deutschland. Erzähl mir, wer bist du? Ich bin doch der mit dem Vater. Ich sage, mit dem Vater, okay. Gut. Mit welchem Vater denn? Ja, der Vater mit dem Schlaganfall. Und so langsam dämmert es mir. Vor ein paar Jahren war ich in einer Baptistenkonferenz und wir sind in der Anbetung, dann geht die Tür auf und dann kommen zwei junge Männer mit einem älteren Mann herein und der ältere Mann ist komplett gehbehindert, die tragen den mehr, als dass der alleine gehen kann. Die kommen da rein und ich sehe die beiden, wie sie einen Platz suchen, es gab keinen Platz. Und ich habe die beiden Männer dann angeschaut und angesprochen und gefragt, was ist mit dem Mann, den ihr da mitgebracht habt, dem älteren Mann? Und sie sagten, das ist unser Vater. Und er leidet fürchterlich an den Folgen eines Schlaganfalls. Und dann höre ich mich sagen, sucht keinen Platz, nimmt den Papa wieder mit nach draußen und geht so lange auf dem Kirchplatz vorne rum, bis er gesund ist und dann kommt er wieder rein. Die haben das gemacht. Und nach etwa einer Dreiviertelstunde kamen die rein. Der Christian war dabei. Der hat es mit eigenen Augen gesehen. Dann kamen die da rein und der Papa, der ging daher wie so ein junger Hirsch. Der war sowas von gesund. Die kamen nach vorne und ich frage sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie sagten, was ist denn das? Bom. Und dann flogen die alle 3 Meter durch die Gegend. Da habe ich diesen jungen Mann wieder getroffen. Ich sage, was macht dein Vater? Er ist gestorben. Aber er ist nie wieder von einem Schlaganfall heimgesucht worden. Er ist gesund geblieben bis zu seinem Tod. Der Heilige Geist, den brauchen wir für sowas, oder? Wenn wir da unsere guten Ideen alle und alles organisieren und machen und tun und Geld ausgeben und Methoden und was weiß ich nicht alles. Es ist alles viel billiger und unkomplizierter und einfacher, als wir denken. Das sind die Söhne und Töchter Gottes, die vom Heiligen Geist geführt werden. Ich habe Leute kennengelernt, gute Christen, die sind für ein paar Euro 50 in der Stunde von einer Stadt weggezogen, wo sie Gott hingeführt hatte, in eine andere Stadt, wo sie Gott nicht hingeführt hat, wo sie das Geld hingeführt hat. Und da sind sie zugrunde gegangen. Ich kenne Menschen, so viele Menschen, gerade in diesem Jahr, sind zu mir gekommen und haben mir Dinge bekannt und haben mir gesagt, Walter, vor 20 Jahren hat Gott in mein Leben hineingerufen, ich soll in die Mission gehen. So viele habe ich kennengelernt, gerade in diesem Jahr, vor 20, vor 30 Jahren, vor 15 Jahren. Und ich bin nicht gegangen und es geht mir überhaupt nicht gut. Und ich weiß, das ist der Plan Gottes für mein Leben. Mein Übersetzer in Holland neulich, er sagte, du kennst mich nicht. Ich sage, ne, ich weiß nicht, wer du bist. Und dann hat er mir gesagt, wer er ist, der Sohn eines weltberühmten Predigers, den wir alle kennen. Und er übersetzt mich und ich lerne ihn ein bisschen kennen. Und ich merke, irgendwo ist da eine Traurigkeit in seinem Leben. Und beim Mittagessen sagt er zu mir, weißt du was? Die Botschaft, die du hier predigst, die hören wir in ganz Holland nicht. Und ich möchte noch etwas sagen. Die glücklichste Zeit in meinem Leben waren die 6 Jahre, die ich gelebt habe in Afrika. Wo ich mein Leben den Menschen, den Afrikanern geschenkt habe. Ich sage, wieso die glücklichste Zeit in deinem Leben? Was ist denn jetzt? Dann bin ich zurückgekommen und habe geheiratet. Jetzt habe ich eine Familie mit 4 Kindern. Aber es geht mir gar nicht gut. Wisst ihr, manchmal sind es nicht die schlechten Dinge, die uns von Gott abhalten. Manches Mal sind es die guten Dinge. Manches Mal sind es die scheinbar guten Dinge, die richtigen Dinge, die wir in der Gesellschaft so machen, die wir so tun, die uns von dem Wirken des Heiligen Geistes abhalten. Eine Familie ist doch nichts Schlechtes. 4 Kinder sind wunderbar, ist eine Gabe Gottes. Eine Frau zu haben, eine heile Familie zu haben. Aber wenn du nicht mehr im Willen Gottes bist, dann fängt das auch an zu eiern. Und zwar gehörig. Ich habe entdeckt, die glücklichsten Menschen auf dieser Erde, das sind die Menschen, egal welche Hautfarbe, welche Kultur, welche Frömmigkeitsstil, die glücklichsten Menschen sind die, die wissen von ihrem Leben. Da, wo ich jetzt lebe, das ist die hundertprozentige Bestimmung Gottes für mein Leben. Und ich erlebe, dass ich nicht nur glücklich bin, ich erlebe, dass durch mich auch andere Menschen glücklich werden. Das ist das einfache Evangelium. Das ist der gute Heilige Geist. Und dafür möchte ich beten, dass, naja, wir haben das heute Morgen gehört. Vielleicht sind da Dinge, die uns von Gott abhalten. Das müssen nicht die schlechten Dinge immer sein. Es müssen nicht immer Dinge sein, die in die Sündentonne geworfen werden. Es sind manchmal ganz andere Geschichten. Gute Sachen. Richtig gute Sachen, die uns abhalten davon, das Beste von Gott zu empfangen für uns selbst und das Beste. Versteht ihr, worum es geht? Lasst uns aufstehen zum Gebet. Danke, Jesus. Halleluja. Herr, ich danke dir für diese wunderbare Gemeinde. Ich danke dir für diesen wunderbaren Ort. Ich danke für dir für die wunderbaren Zeiten, die wir hatten in deiner Gegenwart. Und du bist noch mehr daran interessiert als wir. Vielmehr bist du daran interessiert, uns als deine Kinder zu führen und zu leiten im Heiligen Geist. Und ich spüre richtig, wie der Heilige Geist das auch heute Morgen in dein Leben hineinbringt. Auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber auch eine gewisse Dynamik. Er möchte eine gewisse Innovation in deinem Leben freisetzen, eine geistliche Innovation in deinem Leben freisetzen, dass das geschehen kann, dass das Evangelium einfach, simpel, aber vollmächtig gepredigt, gelebt in diese Gesellschaft kommt. Und ich möchte mal fragen, wer das für sich so empfangen möchte. Da auch eine neue Sensibilität, auch einen neuen Mut umzukehren, einen neuen Mut, Dinge zu wagen, die man sonst normalerweise nicht wagen würde. Wer das machen möchte, soll mal seine Hand heben. Halleluja. Dann würde ich doch mal sagen, kommt doch alle mal nach vorne. Tretet mal alle heraus, da wo ihr seid. Bewegung, das ist Bewegung. Das ist Bewegung. Ich glaube sehr an Altaraufrufe. Ich glaube sehr daran, weil wir da aus etwas heraustreten. Aus alten Strukturen, aus Denkstrukturen, aus theologischen Strukturen, aus Sündestrukturen, aus all diesen Dingen. Und lass uns einfach so vor Gott sein, hier heute Morgen im Gebet. Weißt du, ich möchte noch etwas sagen. Viele versuchen, Jesus in ihr Lebenskonzept einzubauen. Du suchst dir deinen Beruf aus und er soll ihn segnen. Du kaufst dir das Auto und er soll es segnen. Du entscheidest dir, ein Haus zu kaufen oder ein Haus zu bauen und er soll doch bitte das Projekt segnen. Du entscheidest, wo du Urlaub machst, wie lange du Urlaub machst, wie viel Geld du dafür ausgibst und er möge das doch dann bitte segnen. Du wählst dir deinen Partner aus und du heiratest deinen Partner und er soll das segnen. Du setzt Kinder in die Welt und er soll das alles bitte schön segnen. Ihr Lieben, so geht das nicht. Er ist nicht dazu da, dass er in unsere Pläne hineinkommt, sondern wir sind dazu da, dass wir in seine Pläne hineinkommen. Wir haben gehört, dass es um die Identität in Gott geht, um den Wert, den wir haben in Gott, aber es geht auch um unsere Bestimmung. Gott hat eine Bestimmung auf unser Leben gelegt, eine Bestimmung auf dein Leben gelegt. Und wer sagt denn nicht, dass 50% von hier alle aus ihrem Beruf aussteigen und in die Mission gehen? Wer nicht? Ich habe in einer Gemeinde gepredigt, wurde eingeladen, darüber zu predigen. Hunderte kamen nach vorne, haben ihr Leben geweiht, Gott geweiht, den Zielen Gottes geweiht. Ich gehe zum Parkplatz, eine junge Frau kommt auf mich zu und sagt, ich bin unglücklich bis zum geht nicht mehr. Ich war gerade 6 Monate in Indien, ich habe festgestellt, das ist wirklich meine Berufung. Und dann komme ich nach Hause und meine Eltern und mein Pastor sagen, vergeude nicht die besten Jahre deines Lebens in so einem kaputten Land. Und dann kamen die zufällig beide daher, Eltern und Pastor. Ich bin zu ihnen hingegangen, ich sage, ich komme zu euch nie wieder. ihr ruft mich, um so zu predigen, und diese junge Frau möchte gehen, und dann erzählt ihr so einen Quatsch. Lasst eure Familienangehörigen frei für die Bestimmung Gottes. Lasst sie frei, gebt sie frei. Haltet sie nicht fest. Blockiert die Gemeindeglieder nicht. Gebt frei. Sie gehören sowieso Gott. Es geht nicht um unsere Ziele, es geht nicht um das, was wir gut finden. Es geht darum, dass Gottes Bestimmung in dein Leben hineinbricht, durchkommt, damit Gott die Ehre bekommt und andere Menschen gerettet werden und vom Tod zum Leben durchdringen. Oh, ich habe so wunderbare Gaben der Musik. Heißt das zwangsläufig, dass Gott dich darin gebrauchen will? Ich bin so wunderbar handwerklich begabt. Heißt das zwangsläufig, dass Gott dich darin gebrauchen will? Ich habe etwas anderes gelernt. Alles, was Gott mir gegeben hat an Gaben, auch wieder zurückzugeben. Ich habe gelernt, dass nur eins wichtig ist, zu sagen, Gott, für deine Pläne, da mache ich alles. Und da gehe ich auch besonders in Gebiete rein, wozu ich überhaupt nicht begabt bin. Weil da kannst du dich am meisten dran verherrlichen. So lass uns unsere Augen schließen und beten. Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Ort. Ich danke dir für die Menschen hier an diesem Ort. Ich danke dir für diese Berufungen, die da sind. Ich danke dir für jeden einzelnen Mann, für jede Frau, die von neuem geboren ist durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du an diesem Wochenende etwas Lebensveränderndes hier wirkst. Und Vater, da wo ein großes Unmöglich in den Köpfen meiner Geschwister hier auftaucht, da zerbreche ich es im Namen Jesus und sage, unmöglich gibt's nicht, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und da, Jesus, wo Sklaverei ist an Geld und wo Sklaverei ist an Strukturen, die man aufgebaut hat, aus denen man nicht mehr herauskommt, da zerstöre ich das im Namen Jesus, ich zerbreche das im Namen Jesus und ich rufe über dir aus, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich rufe dich in den Plan Gottes hinein für dein Leben, ich rufe dich in die Bestimmung Gottes hinein für dein Leben, damit er die Ehre bekommt, die er wirklich bekommen soll und damit Menschen errettet werden und herausgerufen werden, aus dem Tod und zum Leben durchdringen. Und Herr, ich bete, dass hier von diesem Morgen, dass hier Menschen hinausgehen in alle Welt. Nicht nur Hamburg, sondern Deutschland und die Nationen. Denn der Herr hat dir die Kraft des Heiligen Geistes gegeben, dass du sein Zeuge bist. Jawohl, zu Hamburg und Deutschland, aber dann auch bis an die Enden der Erde. Und da gibt es keine Begrenzungen. Nur deswegen, dass du keine anderen Sprachen sprichst oder weil du das noch nie getan hast oder diese und jene Begrenzungen in deinem Leben spürst. Ich sage dir im Namen Jesus, diese Grenzen sind nicht von Gott. Das ist ein weites Land und der Herr sagt zu dir, mach den Raum deines Zeltes weit und klappe die Wände deines Zeltes hoch. Klappe die Wände deines Herzenszeltes zuerst hoch und dann auch die Wände deiner Begrenzungen, deiner Box, klappe sie hoch und tritt heraus und lass mich durchblasen. Lass mich mit dem Wind des Heiligen Geistes durch dein Leben blasen und durch deine Umstände blasen. Lass mich den religiösen Staub und den traditionellen Staub, den Unmöglichkeitsstaub wegblasen und tritt dann heraus und schau zur Linken und zur Rechten. Das ist ein weites Land, das ich dir gegeben habe. Und der Herr sagt zu dir in dieser Stunde, spare nicht. Investiere. Spare nicht und investiere in mein Herz. Spare und investiere in das Reich Gottes, wo du siehst, dass es wächst und dass es gebaut wird. Und Jesus, ich bete, dass du meine Geschwister bevollmächtigst, Menschen zu Jesus zu führen. Nicht nur für Menschen zu beten und zu beten und zu beten und Zeugnis zu geben, sondern dass du sie mutig machst, konkret zu werden. Und zu sagen, komm, gib dein Leben Jesus. Da gibt es einen Retter, der dich liebt. Und du wirst sehen, wie dir die Früchte nur so zufallen, wenn du das im Fokus hast. Wenn du nur Gespräche im Fokus hast, nur Gebet, dann wird auch nicht viel passieren. Aber wenn du Errettung im Fokus hast, dann wird sich deine Familie bekehren, dann werden sich deine Freunde bekehren, dann wird sich deine Nachbarschaft bekehren. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du meine Freunde hier salbst mit Autorität. Dass du sie salbst mit einer übernatürlichen Sensibilität, deine Stimme zu hören. Und dass sie wirklich da hineinkommen, über sich selbst zu erkennen und zu sehen, ich bin jemand, der vom Heiligen Geist geführt wird. Ich bin jemand, der vom Heiligen Geist geleitet wird. Danke, Jesus. Danke, dass du das jetzt wirkst. Und jetzt werden wir noch eine Sache machen. Schau mal zu deinen Nachbarn. Du hast einen wunderbaren Nachbarn. Die Eheleute sollten sich jetzt nicht anschauen. Das wollen wir jetzt mal auch durchbrechen, ja? Das ist ein wunderschöner Nachbarn, links und rechts. Und ich würde sagen, stellt euch mal zusammen und prophezeit jetzt mal übereinander, ja? Könnt ihr das mal machen? Nicht füreinander beten, sondern ein bisschen auf Gott hören. Ich glaube, dass Gott durch dich ein wunderbares prophetisches Wort für deinen Nachbarn hat, der neben dir steht. Wozu? Um ihn zu ermutigen, um ihn aufzurichten, um ihn aufzubauen. Paulus hat gesagt, ich wollte, dass ihr alle prophezeit. Naja, das haben wir heute Morgen noch nicht gehabt, deswegen werden wir das jetzt haben. Gut, können wir das machen? Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst mit Bildern, dass du kommst mit Eindrücken, dass du auch hier mit ganz einfachen Dingen kommst, nichts Kompliziertes, nichts irgendwie theologisch Verschrobenes, sondern einfachen, ermutigenden, prophetischen Eindrücken und Wörtern. Und ich segne dich in deinem Reden und in deinem Prophezeien im Namen Jesus. Halleluja.